In der 7. Folge mit dem Filmmusikkomponisten Alex Komlev geht es um die Filmmusik zu The Mopes, Konzepte und Einschränkungen. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Du hast noch eine andere Serie vertont, 6 Episoden. Lustigerweise heißt das, habe ich jetzt gelernt, immer Miniserie. Nicht, weil die Episoden kurz sind, sondern weil es wenige sind. Mhm. Aber mach mal Binge-Watching mit 6 Episoden, dann bist du auch lange mit beschäftigt. The Mopes. Ja, erzähl mal ganz kurz was über die Serie, weil ich sie jetzt noch gar nicht kenne und gar nicht gesehen habe. Dann ist wahrscheinlich besser, wenn du kurz erzählst, um was es da eigentlich geht. Mhm.
The Mopes ist eine 6-teilige Serie, die sich um einen Singer-Songwriter aus Berlin handelt, dreht. Genau, sie dreht sich um Matt, der ist eigentlich Amerikaner, lebt dabei in Berlin und merkt plötzlich, dass es ihm nicht so gut geht und irgendwie, ja, es passieren ihm seltsame Sachen. Vor allem erscheint ihm immer wieder eine Frau in einer komischen Uniform, die ihn runtermacht und schlecht macht. Und man kriegt immer mehr raus, dass das tatsächlich seine Depression ist. Also er kann seine Depression sehen. Und die Frau heißt Monika in der Serie und wird gespielt von Nora Tschirner. Und die ist quasi, die kommt aus der Welt der psychischen Erkrankungen, um Matt so lang zu nerven, bis er in Behandlung geht. Das ist ihre Aufgabe quasi. Also die Welt von The Mopes erzählt psychische Erkrankungen quasi wie so ein Firmenkonstrukt. Also man sieht da auch diese Welt, da rennen die dann alle rum in ihren Uniformen. Da gibt es dann die Panikattacken, da gibt es die Angststörungen, da gibt es die Depressionen, da gibt es die schweren Depressionen und die mittleren Depressionen und die Melancholien und so. Und die sind quasi in Menschengestalt, sind aber tatsächlich menschliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen, die dann über so einen Aufzug quasi immer in die Menschenwelt fahren, um da ihre Klienten zu nerven. Und man merkt schon, dass das ein relativ witziges Setting für eigentlich für ein schwieriges Thema, was nach wie vor auch bestimmte Stigmata beinhaltet, also psychische Erkrankungen. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Weg, beziehungsweise die Creator haben das ganz toll geschafft, da eben so diese Mischung aus Drama und aber eben auch Comedy aufrechtzuerhalten. Und es ist, glaube ich, für Außenstehende, die jetzt mit psychischen Erkrankungen und Depressionen vor allem noch nicht so viel zu tun hatten, definitiv eine Sehempfehlung, weil man da ganz viel lernt über die Krankheit und man wird auch sehr gut unterhalten, by the way.
Also wo kann man es denn sehen?
Produziert wurde die von TNT Comedy. Das ist ein Streaming-Kanal, kleiner Streaming-Kanal hier. Genau, TNT Comedy Germany. Man kann es aber inzwischen auch bei Amazon, Amazon Prime, Sky Ticket und Google Play kann man sich überall runterladen, ja. Sind 6 Folgen, 30 Minuten. Also man braucht auch tatsächlich gar nicht so lange, um sich's anzugucken.
Okay, 3 Stunden und dann ja. Genau. Cool. War das denn dann vom Konzept direkt schon eine Herausforderung? Weil es ja auch wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema ist, auch wenn es lustig verpackt ist. Aber wahrscheinlich sollte es jetzt nicht nach einer totalen Slapstick-Comedy dann klingen, ne?
Korrekt, genau. Also das war auch die größte Herausforderung. Also welchen Sound geben wir dieser Welt der psychischen Erkrankungen? Was ist das Headquarter der psychischen Erkrankungen? Wir haben da so eine Anstellung in der ersten Folge, wo man diese Welt quasi kennenlernt. Was läuft da für ein Sound? Also was soll die Musik da erzählen? Und ich war ganz lange auf dem Trip so, ja, die sind ja gefährlich. Psychische Erkrankungen sind nicht zu spaßen. Und da meinten die Produzenten immer, ja, das stimmt ja auch irgendwie, aber wir müssen ja auch den Zuschauer irgendwie reinkriegen. Und es ist ja definitiv kein Horror. Das ist jetzt nicht, dass die irgendwie zombie-mäßig da rumrennen und Leute bedrohen, sondern die psychischen Erkrankungen selber haben wiederum auch Probleme, die sie quasi tackeln müssen und bearbeiten müssen. Und deswegen sind wir bei etwas gelandet, was, glaube ich, ganz charmant ist. Es ist definitiv auf der leichteren Seite. Es ist nicht schwer, aber es hat trotzdem ja so einen hintergründigen Charakter, hoffe ich zumindest, dass es das hat. Und es ist dann auch gleichzeitig quasi das Main-Theme, was quasi immer am Anfang läuft, wenn es losgeht mit der Serie. Da können wir jetzt mal kurz reinhören. Also das ist jetzt die besagte Szene in der ersten Folge, wo wir das erste Mal diese Welt der psychischen Erkrankungen kennenlernen. Und das war quasi eine Sequenz, wo wir ganz lang auch überlegt hatten, was für eine Art von Sound wir da eben haben. Und das ist quasi das Endergebnis, wo wir rausgekommen sind. Und da ist auch integriert quasi das Main-Theme, was wir dann auch am Anfang der Serie mal hören.
Mega interessant. Da gab es jetzt eigentlich zwei Parts, ne? Diesen
richtig
lockeren, fluffigen. Ich fand das Thema auch sehr schön, weil das ein Thema ist, was man, glaube ich, also erstmal hat einen Wiedererkennungswert, super catchy, super schnell, was man auch wahrscheinlich mit anderen Instrumenten spielen kann. Das war ja, glaube ich, auch ein Layer aus verschiedenen Instrumenten. Und dann hinten auf einmal komplett andere Welt.
Genau, ist tatsächlich aus der Geschichte begründet. Wir sehen am Anfang, wir steigen ein mit den mittleren Depressionen, also da, wo auch die Nora Tschirner-Figur ein Teil davon ist. Die sind quasi für uns die Protagonisten, auch im Film neben dem Singer-Songwriter. Und da, wo die Musik bricht, sehen wir quasi die schweren Depressionen. Die sind quasi die Gegner in der Serie, weil die versuchen, den Matt auf ihre Seite zu ziehen, sprich, dass der dann wirklich tief depressiv und suizidal wird. Das ist so die Gefahr, die Matt, also die Hauptfigur ist dieser Gefahr eben ausgeliefert. Und quasi die mittleren Depressionen, die sind quasi eher auf unserer Seite. Und das hört man natürlich auch in der Musik.
Ja, sehr cool. Ja, vielleicht können wir da mal in die einzelnen Parts reingehen. Finde ich beides interessant. Hinten ist es dann eher Sounddesign. Vorne, ja, wusste ich nicht ganz, hören wir da eine Pauke unten oder sind das Toms?
Genau, also wir haben zum einen einen Kontrabass, der hier kein echter ist, sondern von Trillian. Der Akustikbass ist, den ich eigentlich echt ganz gut finde. Drummäßig hast du recht, hören wir Toms. Ist tatsächlich mein Lieblings-VST-Drum-Plugin. Also ich nehme immer Addictive Drums 2. Ich habe hier gerade die Mixing-Stems auf, deswegen kann ich nicht direkt in die VSTs reingucken, aber ich gehe stark davon aus, dass es diese, es gibt so eine Extension von denen, wo die so ein Drumset mit so Paukenschlägeln aufgenommen haben. Also nicht mit Sticks, sondern mit, ja, mit so weichen Paukenschlägeln. Deswegen klingt es dann noch ein bisschen runder.
Nicht so punchy, sondern ja. Die Melodie, war das ein Hackbrett oder was war das?
Klingt wie ein Hackbrett. Es ist tatsächlich eine Dulciola aus dem Omnisphere. Nee, aus Keyscape. Das ist auch echt geil. Also die haben so teilweise echt obskure, alte Tasteninstrumente auch abgesammelt und die Dulciola ist so eine. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts quasi erfunden, war so ein portables, mit Tasten versehenes Keyboard, was aber klingt wie so ein Hackbrett. Ich mache das ganz gern, die Sachen zu kombinieren, dass dann quasi Timbres entstehen, die jetzt durch den einzelnen Sound es kommt immer drauf an. Also hier, glaube ich, macht es Sinn, weil es ja doch eine Kunstwelt ist, dann auch irgendwie, ich wollte es nicht so ganz eindeutig quasi zuordnenbar machen, aber es war mir wichtig, dass es organisch klingt. Aber diese Organizität kann sich auch quasi dadurch ausdrücken, wenn man dann mehrere organische Sachen übereinander legt, dass dann das, was entsteht, was irgendwie so ein Gefühl hat, okay, das könnte echt gespielt sein, aber klingt trotzdem irgendwie nichts wie irgendwas, was ich jemals vorher gehört habe.
Ich hatte genau das Wort, was du gerade gesagt hast, organisch, auch gerade im Kopf, dass man vielleicht nicht immer weiß, was ist es für ein Instrument, aber trotzdem noch weiß, okay, das Ganze ist organisch. Das war wirklich ein echtes Instrument oder verschiedene echte Instrumente, die ich vielleicht nicht kenne, aber die sind echt. Und dass man jetzt nicht denkt, ist das jetzt ein Cello oder ein Synthesizer, sondern da ist ganz klar, das ist organisch und so gut wie nicht bearbeitet.
Genau, genau. Was vielleicht auch noch dazu beiträgt, das kommt dann ein bisschen später rein, hast du vielleicht auch gehört, da ist dann so eine Mandoline mit dabei. Die spielt quasi auch das eigentliche Hauptthema. Mandoline fand ich auch toll in diesem Kontext, weil die hat natürlich immer so eine Konnotation, vor allem wenn man sie mit so einem Tremolo spielt. Da ist man irgendwie schnell beim Paten und schnell bei der Cosa Nostra. Und das Gefühl habe ich bei diesen psychischen Erkrankungen, so wie sie jetzt in der Serie dargestellt werden, eben auch, dass das so eine verschworene Gemeinschaft ist, ja, die so einen bestimmten Auftrag hat und sich nicht in die Karten schauen lässt. Wir gucken als Zuschauer in die Karten, aber das hat schon sowas Ordensmäßiges, sowas Cosa Nostra-mäßiges. Deswegen fand ich das da auch ganz gut dazu gepasst.
Ich finde es aber auch ganz interessant, ja, zu wissen, was ist die Idee dahinter oder das Konzept. Ich meine, manchmal ist es so, dass man einfach einen Sound ausprobiert und sagt, ob der passt ja. Ich finde es aber auch cool, wenn man Sounds oder Melodien, was auch immer, mit Konzept aussucht. Ne? Wie du ja auch beim Tatort gesagt hast, was das Konzept dahinter ist, weil ja ganz oft irgendwie die Frage dann kommt von einigen Leuten, wie kommt man denn auf die Ideen? Und klar, ein bisschen kreativ muss man ja auch sein. Es hilft aber manchmal auch ungemein, wenn man ein Konzept hat.
Ich glaube, dass Konzepte dazu beitragen, kreativ zu sein. Also ein Konzept ist natürlich irgendwo eine Art Begrenzung, wenn man eine Definition von etwas macht. Ich mache das so, weil das Konzept so ist. Aber genauso wie mit analogen Synths, die eben auch nicht alles können und nicht grenzenlos Speicherkapazität haben oder das eben gar nicht abspeichern können. Ich finde, dass so eine Begrenzung den menschlichen Geist einfach immer zu Kreativität anregt. Sobald du Grenzen hast, sobald du weißt, okay, ich kann nur in diesen Parametern operieren, musst du überlegen, wie kann ich das kreativ machen. Weil wenn du dir vorstellst, das ist ja oft das Problem, wir haben alle Plugins der Welt, wir können alles machen. Mhm. Wir können jede Tonart, jede Taktart, jedes Instrument, wir haben einfach alles da. Wenn du das aufmachst, dann stehst du auch wirklich erstmal vor einem weißen Blatt Papier und weißt nicht, was du machen sollst, weil du keine Begrenzung hast. Du kannst alles machen und dadurch ist dann auch alles egal. Weißt du, wenn du jede Farbe hernehmen kannst und jede Farbe da drauf schmeißt, dann wird da irgendwann mal grau draus, dann wird da weiß draus, dann hat es keine Kontur mehr, dann ist es halt nichts.
Das ist ein geiler Vergleich mit den Farben, den kannte ich noch nicht, den finde ich total super. Ja, dann, wenn du wirklich diese Farben zusammenschmeißt, dann wird wirklich noch ein Brei draus. Ich finde das ganz wichtig mit dem Begrenzen, dass man ein Konzept hat. Ich hatte bei einer Planet Towns Produktion gesagt, bei einem Track, ich mache alles nur mit Piano-Sounds, ob die nachher danach klingen, ist eine andere Geschichte, aber die kommen dann alle daher. Oder ich habe bei einem Teil von der Show gesagt, ab jetzt mache ich nur noch was mit, ich glaube, ich habe mir drei virtuelle Synths rausgenommen und nur mit denen mache ich was. Was mich lustigerweise extrem an die Rechenleistung gebracht hatte, aber diese Begrenzung. Und ich hatte in meinem Studium einmal eine Aufgabe mit dem Magix Music Maker. Ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß nicht, wie geil das Zeug jetzt ist. Damals war es jedenfalls nicht geil. Aber das war die Herausforderung, weil gesagt wurde, mach einen Track mit dem Magix Music Maker und mach ihn halt so geil, wie es geht. Und klar gab es in dem Ding extrem viele Einschränkungen. Und da muss man eben gucken, wie kann ich jetzt Probleme lösen, weil es ein Programm war, was ich gar nicht kannte, innerhalb von wenigen Tagen. Ich glaube, es gab eine Woche. War so eine Wochenaufgabe. Wie kriege ich das hin, damit einen Track dann zu produzieren? Ja, deswegen, Einschränkungen sind auch eine prima Sache.
Absolut, absolut. Also es gibt ja ganz berühmte Beispiele, die die ja dann auch genau das wieder beweisen, dass man eben nicht alles braucht. Also ich meine, Brian May hat sich als 19-Jähriger irgendwann seine Gitarre aus irgendeinem Kamin gebaut mit seinem Vater zusammen. Er hat die Gitarre nie gewechselt und das ist halt sein Sound geworden.
Ja.
Der klingt halt so. Der hat da Neunerseiten drauf und spielt so alte Sixpence-Münzen, die es gar nicht mehr gibt. Aber das ist, du erkennst ihn halt sofort. Das ist er. Und das kann man auf, das Prinzip kann man auf alles runterbrechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle wie Mönche jetzt alles im Magic Music Maker und nur noch mit zwei Plugins machen sollen. Aber so als Denkfigur ist es, glaube ich, vor allem in unserer Zeit, wo alles verfügbar ist, alles immer sofort da und ja, ich will es jetzt sofort und bla. Wenn man sich da mal kurz zurücknimmt und sagt, okay, aber wie ist das Konzept? Was möchte ich wirklich erzählen? Was ist die Story? Dann kann es stark werden. Das heißt überhaupt, es gibt überhaupt keine Garantie, dass es stark wird. Wahrscheinlich muss man sich erstmal 20 Konzepte ausdenken, die wovon 19 dann kompletter Bullshit sind. Aber ich glaube, nur so geht's.
Und wenn du jetzt ein Konzept dafür gehabt hast, gerade bei diesem schwierigen Thema, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, aber von dem, was du erzählt hast, finde ich das Thema total super. Nicht nur, weil es catchy ist, sondern weil ich denke, dass es so eine gewisse Lockerheit vermittelt, aber nicht, es ist lustig und immer noch so eine Ernsthaftigkeit. Aber wie viele Anläufe musste es denn geben, dass der Regisseur oder Produzent gesagt hat, das ist es. Also war das eine Punktlandung oder gab es noch zig Layouts, wo man nochmal dran musste?
Vor allem bei der Szene, glaube ich, das war so die Break-Even-Szene. Da haben wir wirklich, wirklich lang und viel dran gearbeitet. Also ich müsste jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, aber ich glaube, wir waren da im zweistelligen Bereich. Also ich glaube, wir waren da in Version 13 oder 14. Bis wir da auf dem Punkt waren. Und da war es dann oft gar nicht so, dass das Thema sich dann nochmal um 180 Grad gedreht hätte oder so. Es ging eher um die Sounds. Also ich habe dann noch viel mit so, ich hatte so das Gefühl, das sind so Umpa-Lumpas. Also kennst du die aus Charlie's Chocolate Fabric, diese kleinen Helfer da, die so rumrennen oder halt so klein, oder wie heißen Minions? Genau, Minions. Das sind auch so. Ich hatte zuerst, als ich das erste Mal gesehen habe, wenn man da sau viele kleine Leute rumwieseln, also nicht kleine Leute, aber halt Leute rumwuseln sieht, hatte ich immer so dieses Umpa-Lumpa-Minions-Gefühl und habe da halt total viel mit so 16. Staccati, Sax-Staccati gemacht, so, wo man die dann so rummarschieren sieht und so. Und das war denen halt viel zu hart und viel zu, ah nee, das ist viel zu gefährlich und viel zu abgefahren und ja, bis ich dann gemerkt habe, okay, es muss weicher sein, es muss mehr einladen zu dem, was wir da jetzt gucken und in die Welt einladen. Und hart wird es dann eh noch. Also genau, das gibt dann noch genug Stellen, die dann auf jeden Fall heftiger sind als jetzt diese erste Einstellung in die Welt.
Ja, ich finde es immer interessant, wie lange das dann manchmal dauern kann und an welchen Details dann das kleben bleibt oder man sich festfahren kann, bis es nachher dann wirklich abgenommen wird oder sitzt.
Ich glaube aber, dass es Teil des Prozesses ist. Also ich glaube gar nicht, dass es ohne geht, weil man, es ist unglaublich schwer, einfach so in der freien Luft irgendwie so theoretisch über Musik zu reden, sondern man muss das, glaube ich, erstmal hören und dann kann man sofort sagen, okay, nee, das gefällt mir nicht, das gefällt mir ganz gut und so kommt man in eine Diskussion und ich meine, da sind wir in Filmmusik. Filmmusik ist ja immer ein Team-Effort und wir müssen alle zusammen da was entwickeln. Und da ist der Komponist nicht alleine. Da gibt es ganz viele Leute, die da einfach auch ganz wichtig mitzusprechen haben. Eben die Kreatoren, ja. die Creative People, die Regisseurinnen und so. Das gehört dazu. Also das ist klar, am Anfang so für die Künstlerseele denkt man immer, oh, die latschen da auf meinem Herz rum und ich habe doch da so viel. Aber darum geht es nicht. Es geht um die gemeinsame Vision. Wie kriegen wir am besten die Geschichte erzählt und da ist die Musik einfach ein Teil davon.
Das war die 7. von 11 Folgen. In der 8. Folge geht es nochmal um The Mopes, aber in eine ganz andere Richtung. Mixing, Remote Orchestral Recordings und echte Streicher. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.